willkommen zur vierten Folge Homo Incredulus. Und heute habe ich euch wirklich was Interessantes rausgesucht. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, was so eigentlich die wichtigsten Sachen waren, die mich damals dazu bewegt haben, meinen Glauben zu überdenken. Und ein wichtiger Aspekt war auf jeden Fall, dass ich durch die Geschichte ständig ändernde Gottesbild und ständig ändernde Gottesvorstellungen, was mich damals auf meinem Weg sehr bewegt hat. Das ist vor allem vor dem Hintergrund, dass jedenfalls in der Richtung, in der ich geglaubt habe, dass sehr wichtig war, dass Gott ewig ist und eigentlich irgendwie auch auf eine Art unveränderlich, obwohl es da auch immer widersprüchliche Vorstellungen gab, aber auf jeden Fall ist die Vorstellung zentral, dass es einen Gott gibt und einen Gott gab, den es schon immer gab, also auch bevor noch alles dann von ihm halt erschaffen wurde. Und deswegen war die Beschäftigung mit der Geschichte des Gottesbildes und mit der Veränderung des Gottesbildes durch die verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Vorstellungen innerhalb des sich ändernden Christentums für meine Reise ziemlich relevant. Dabei ist es halt doch so, dass als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, mir plötzlich aufgefallen ist, dass sich nicht nur das Gottesbild über lange Zeiträume hinweg verändert hat, sondern allein, wenn man jetzt meine kurze Lebenszeit betrachtet, also kurz im Vergleich zu der Geschichte des Christentums und des christlichen und jüdischen Gottes, dann sieht man ja schon, dass ich allein in dieser Zeitspanne Vorstellungen von Gott oder was wichtig ist im Glauben oder wie Gott sich verhält, teilweise stark verändert haben. Zum Beispiel hat sich, finde ich, ziemlich stark verändert, was man so darf und was nicht und wo man komisch angeguckt wird in der Gemeinde, wenn man bestimmte Sachen macht und wo nicht. Also als ich Kind war, war ich ziemlicher Fantasy-Fan, also bin ich auch immer noch. Habe auch relativ früh Der Herr der Ringe gelesen und ich habe in der Schule Rollenspiel gespielt, also D&D, Dungeons and Dragons. Und zu der Zeit, also es ist so nicht mal 20 Jahre her oder um die 20 Jahre her, wenn meine Eltern das gewusst hätten, dass ich Dungeons and Dragons spiele und was es ist, dann wäre das total schlimm für die gewesen, weil sie gedacht hätten, das ist irgendwie ein Tor in meiner Seele, das ich damit aufmache für den Satan, für den Teufel. Oder dass ich da irgendwelche dämonischen Dinge in mein Leben mithole. Auch eben so eine Sachen wie der Herr der Ringe oder vor allem auch Harry Potter oder überhaupt Fantasy-Kram wurden von meinem Vater vor allem total argwöhnisch betrachtet. Und das wäre niemals in Ordnung gewesen, dass ich zum Beispiel Harry Potter gelesen habe. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel meine Nichten ansehe, die ja nur ein paar Jahre jünger sind als ich, und in deren Gemeinde der Pastor, der selber auf einmal Herr der Ringe-Fan ist und es völlig in Ordnung ist, offenbar Harry Potter zu lesen, also es hängt natürlich auch immer von der Strömung ab, auf jeden Fall in der christlichen Strömung, in der ich mich aufhalte, da sieht man halt schon, dass ich so auch, also dass ich innerhalb von einer Generation oder einer halben Generation oder so Vorstellungen von dem, was in Ordnung ist, extrem schnell ändern. Und das würde ich nicht erwarten von einem Gott, der ewig ist, dass der sich offenbar eher an die Wertvorstellungen der jeweiligen Gesellschaft anpasst, als dass derjenige Gott, der halt ewig ist, klare Richtlinien aufstellt, woran sich dann die Gesellschaft anpasst. Und es wirkt halt eher so, dass es halt eben andersrum funktioniert und eben innerhalb von wenigen Jahren, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Der Wandel des Gottesbildes ist natürlich eben auch ein viel längerer, also ich meine jetzt dieses spezifischen Gottes, an den ich als Christ geglaubt habe und wo man immer so sagt, es ist der Gott des Judentums, des Christentums und des Islams. Und also worauf ich mich jetzt heute fokussieren will, ist diese Vorstellung, dass dieser Gott oder die Vorstellung von diesem Gott schon immer gleich ist. Also seit Anbeginn der Geschichte, so wie das ja immer eigentlich dargestellt wird, jedenfalls von so christlichen Menschen, in deren Umfeld ich groß geworden bin und in christlichen Strömungen, in deren Fahrwasser ich so groß geworden bin. Und das, darauf würde ich mich gerne heute fokussieren und darstellen, dass es eben durchaus nicht so ist, dass diese Vorstellung von diesem einen Schöpfergott, den wir jetzt heute als Christen verehren, schon immer so ist. Bei allem, was ich jetzt im Folgenden darstelle, beziehe ich mich auf das Buch A History of God von Karen Armstrong. In dem wird, finde ich, sehr schön dargestellt, wie sich das Gottesbild aus älteren Gottesbildern entwickelt hin zu dem Gott, den wir jetzt annehmen als den christlichen, jüdischen und islamischen Gott. Die Geschichte des Gottes, den Christen, wie ich vor ein paar Jahren noch war, ihren einzigen und ewigen Gott nennen, beginnt laut Armstrong in der Enuma Elish, dem babylonischen Schöpfungsmythos, der um das Jahr 1750 vor Christus niedergeschrieben wurde und entdeckt in der Bibliothek des Ashurbanipal. Die historischen Belege deuten darauf hin, dass alle mesopotamischen Religionen in dieser Zeit polytheistisch waren. Also es gibt eigentlich keinerlei Hinweise auf eine Art monotheistischen Judaismus aus dieser Zeit. In der Enuma Elish wird beschrieben, wie Marduk, zunächst Stadtgott von Babylon, dann später oberster Gott des babylonischen Pantheons, die Göttin Tiamat besiegt, die auch oft als Drache dargestellt wird. Und diese spaltet und aus ihren Hälften Himmel und Erde formt. In diesem Mythos von Marduk, also bis in der Enuma Elish, wird die ursprüngliche Welt als formlos und leer beschrieben. Auch werden Licht, das Firmament, Land, Sonne, Mond und Menschen der Reihe nach geschaffen. Was wichtig anzumerken ist, weil diese Details 1500 Jahre später im babylonischen Exil der Israeliten sowohl als erstes Kapitel in die biblische Schöpfungsgeschichte als auch ins Buch Jesaja übernommen werden. Einen weiteren wichtigen Einfluss stellt die kanaanitische Religion aus etwa 1200 vor Christus und früher dar. Bei der Rekonstruktion der religiösen Vorstellung dieser Epoche sind die Archive von Ugarit entscheidend. Das will ich kurz nennen, weil man hier die Keilschrifttafeln gefunden hat, die unter anderem religiöse Mythen, Vorstellungen und Riten aus dieser Zeit und dieser geografischen Region beschreiben. Aus diesen Keilschrifttafeln aus den Archiven von Ugarit geht hervor, dass die kanaanitischen Religionen auf jeden Fall polytheistisch waren. Für den Gott der Bibel sind vor allem drei Götter aus dem kanaanitischen Pantheon von Bedeutung. Das ist zum einen Elion oder El-Elion, der höchste Gott, der eventuell auch als Vater der anderen Götter gesehen wurde. Dann Aschera, die so eine Art Meeresgöttin, vielleicht auch Fruchtbarkeitsgöttin darstellt und die Gattin von El-Elion ist. Und dann als drittes gibt es noch Baal, der Wetter- und Fruchtbarkeitsgott. Wichtig ist anzumerken, dass weder der israelitische Gott Jahwe noch Hinweise auf die israelitische Kultur in den archäologischen Funden aus dieser Zeit nachzuweisen sind. Irgendwann zwischen 1200 vor Christus und so 800 vor Christus muss aber irgendwie sowas entstanden sein, weil aus dem Zeitraum zwischen 950 und 800 vor Christus stammen die vermuteten Quellenschriften J und E. Das steht für Jahwist und Elohist. Also es sind zwei wichtige Quellenschriften, die in die Bibel, also beziehungsweise in die Tora mit eingeflossen sind. Beide Quellen, also J und E, sind unabhängige Darstellungen der Geschichte Israels, die später dann in der Evolution der Bibel oder der Tora in eine gemeinsame Erzählung zusammengefasst werden. Es ist natürlich so, dass die Quellenrekonstruktion ziemlich komplex ist, natürlich auch interessant, teilweise aber auch kontrovers. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, irgendwann in diesem Zeitraum zwischen 950 und 800, wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher, auf jeden Fall nach 1200 vor Christus, muss die israelitische Kultur entstanden sein. Nichts von dem, was die Quellen J und E, also Jahwist und Elohist, schreiben, passt zu dem, was in babylonischen oder kanaanitischen Quellen berichtet wird, was darauf hindeutet, dass diese ursprünglichen israelitischen Texte reine mythologische Texte waren, die auch noch nicht beeinflusst waren von zum Beispiel babylonischen Mythen, und halt dazu gedacht, wie das ja bei mythischen Texten eigentlich immer der Fall ist, die Welt zu erklären und Sinn zu stiften. Der Eindruck, der entsteht von der kompletten Unabhängigkeit von anderen Kulturen der Region, ändert sich dann jedoch im ersten Buch Mose im 12. Kapitel mit der Geschichte von Abraham, weil man hier die erste Verbindung zur Religion der Kanaaniten finden kann. Aus der hebräischen Version der Tora, also der Originalversion, wird deutlich, dass Abraham einen Gott namens El Shaddai, der gleichbedeutend mit dem kanaanitischen Gott El Elyon ist, interagiert, mit dem Abraham ziemlich passend zu den anderen heidnischen Religionen dieser Zeit und dieser Region auf sehr persönliche Weise interagiert. Hier wird das erste Mal deutlich, was ich auch ziemlich wichtig finde, ist, wenn man die Bibel auf Deutsch zum Beispiel liest, ist, dass einem oft gar nicht auffällt oder dass man einfach gar nicht weiß, dass da, wo in der Bibel zum Beispiel immer Herr steht oder Gott, dass dann im Hebräischen eigentlich andere Wörter, nämlich teilweise spezifische Namen stehen, wie hier zum Beispiel El Shaddai. Jedenfalls interagieren Abraham und seine Familienmitglieder auf ziemlich persönliche Weise mit ihrem persönlichen Gott. Also Gott erscheint Abraham und seinen Familienmitgliedern beispielsweise in menschlicher Form, redet direkt oder kämpft sogar mit ihnen. Und aufgrund dieser Art der Interaktion macht dann Jakob, der später Israel genannt wird, also einer der Söhne Abrahams und Urvater der hebräischen Religion sozusagen, El Shaddai zu seinem Elohim, also seinem Herrn. Und das ist also dieses Elohim ist ein Begriff aus der kanaanitischen Religion, der einen Hauptgott bezeichnet. El Shaddai muss also einer von mehreren Göttern gewesen sein. Aus den Begriffen, die in den Originalquellen genutzt werden, wie zum Beispiel Elohim, also den Begriff für einen Hauptgott neben anderen Nebengöttern, wird also ziemlich deutlich, dass Abraham und seine Söhne, genau wie die anderen zeitgenössischen Kulturen in Kanaan und Babylon, Polytheisten waren. Also keineswegs an einen einzigen ewigen Gott geglaubt haben. Ab dem zweiten Buch Mose verschwinden die Bezeichnungen El Shaddai und El Elyon dann und werden ersetzt durch Jahwe, der laut Erzählung das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Die Geschichte kennt wahrscheinlich fast jeder, auch wer nicht Christ ist. Oder jedenfalls so halb oder hat schon mal da was davon gehört. Dabei ist es so, dass die Ägypter im Narrativ des zweiten Buches Mose in einem, naja, ziemlich schlechten Licht dargestellt werden, also als skrupellose Sklaventreiber, die ein ganzes Volk versklaven, nur zu dem Zweck, um Monumentalbauten zu errichten, sich selbst zu bereichern und so weiter. Das ist eine Darstellung, die den tatsächlichen archäologischen und historischen Befunden offenbar überhaupt nicht entspricht. Also es ist vielmehr so, dass eigentlich alles darauf hindeutet, dass es den Arbeitern, die bei der Konstruktion aller großen Monumente der antiken ägyptischen Kulturen beteiligt waren, eigentlich ziemlich gut gingen. Also sie waren gut bezahlt, hatten gute Unterbringung und sogar medizinische Versorgung und bekamen ehrenhafte Bestattungen. Wie in den anderen Kulturen dieser Zeit gab es natürlich auch in Ägypten Sklaven. Allerdings gibt es keinerlei historische Hinweise darauf, dass systematisch ganze Völker versklavt wurden oder Sklaven in der Bibel dargestellten Dimensionen existierten. Also trotz des offensichtlich größtenteils mythologischen Charakters der Exodus-Geschichte, also der Geschichte des Auszugs aus Ägypten, wird dadurch dennoch viel über die polytheistischen Weltbilder der Quellen J und E, also von denen ein Großteil der Texte stammen, deutlich. Also so kann man zum Beispiel sogar in der deutschen Übersetzung des Textes im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 11 lesen: Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Und im Kapitel 18, Vers 11 heißt es: Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Ich finde wichtig, hier nochmal zu sagen, dass wo im deutschen Text Herr steht, steht im Originaltext übrigens immer Jahwe. Das heißt, hier wird ein spezifischer Gott genannt, so wie es nötig ist, wenn es halt nicht nur einen Gott gibt. Und dieser spezifische Gott ist in dem Fall eben Jahwe, der im 2. Mose 15, Vers 3 als Israels Kriegsgott etabliert wird. Im weiteren Verlauf dann der Erzählung der Tora tritt der polytheistische Charakter der Mythologie verstärkt in den Vordergrund. Interessant ist zum Beispiel Geschichte des goldenen Kalbes. Also die Israeliten wenden sich von Gott, dem Herrn, ab, bauen sich ein goldenes Kalb und beten das dann an. In der deutschen Übersetzung und ohne den mythologischen Hintergrund sind so eine Textstellen immer, finde ich, total verwirrend, weil es scheint, als würden die Israeliten zwischen dem Herrn, dem bekanntermaßen einen Schöpfergott, und irgendeinem Götzen, den die sich selber erschaffen haben, wählen. Das heißt, das scheint ja die einzig sinnvolle Wahl, klar zu sein. Anders sieht es dann natürlich aus, wenn man den mythologischen Kontext betrachtet und sieht, wofür das Kalb steht. Das Kalb steht hier für Baal bzw. Aschera, das heißt für die Fruchtbarkeitsgötter. Und die Geschichte liest sich ganz anders, wenn man den mythologischen Kontext betrachtet. Im gelobten Land angekommen, benötigen die Israeliten halt keinen Kriegsgott mehr, also nicht Jahwe Zebaoth, den Herr oder den Gott der Herrscharen, also den Kriegsgott, sondern streben vielmehr danach, in Frieden und Wohlstand zu leben, weshalb sie sich natürlich wieder den kanaanitischen Fruchtbarkeitsgöttern Baal und Aschera zuwenden. Das heißt, die Wahl ist gar nicht zwischen dem Herrn und irgendeinem ausgedachten Götzen, sondern zwischen Jahwe Zebaoth, dem Kriegsgott, und den Fruchtbarkeitsgöttern. Und dann ergibt so eine Wahl natürlich auch viel mehr Sinn. Das heißt, Jahwe begann seine Karriere quasi als die hebräische Version des griechischen Gottes Ares. Und dann ist es auch kein Wunder, warum er sich im Alten Testament so besessen von Krieg, und Vernichtung zeigt. Also es gibt auch noch archäologische Funde, die ziemlich deutlich auf den polytheistischen Charakter der israelitischen Kultur dieser Zeit hindeuten. Zum Beispiel so eine kultische Säule aus dem Tanach, aus dem 10. Jahrhundert vor Christus, die im Moment im Jerusalemer Israel-Museum ausgestellt wird. Da sieht man so Gottesdarstellungen, die ziemlich deutlich darauf hinweisen, dass es in der israelitischen Kultur in dieser Zeit offenbar ein Pantheon verschiedener Götter gibt, das mindestens halt aus Jahwe, Baal und Aschera bestand. Innerhalb der polytheistischen Kultur der Israeliten gab es dann eine Fraktion, die ziemlich stark henotheistisch bzw. monolatrisch in Bezug auf den Kriegsgott Jahwe war. Das heißt, Jahwe war für die Jahwisten, also für diese Fraktion, sowas wie der Haupt- oder Stammesgott, bei gleichzeitiger Akzeptanz der Existenz anderer Götter. Aber Jahwe wurde halt quasi als der oberste Hauptgott verehrt. In Friedenszeiten ist es natürlich so, dass es eigentlich kaum wirkliche Motivation gibt, sich so einen eher radikalen Strömung zuzuwenden. Allerdings war die Zeit um das 8. Jahrhundert vor Christus für die Israeliten eine ziemlich turbulente Zeit. Eine ziemlich turbulente Zeit der Umbrüche, die den Jahwisten dann ziemlich starken Vortrieb verliehen hat. Also nach dem Tod des Königs Jerobeam II. Um das Jahr 742 vor Christus stürzte das Nordreich Israel in einen nahezu anarchischen Zustand, während gleichzeitig Bestrebungen des Assyrischen Reiches einer Übernahme Nordisraels für Unruhe sorgte. Und vor diesem Hintergrund der ja auch kriegerischen, militärischen Bedrohung treten genau in dieser Zeit drei wichtige Propheten auf. Und zwar Jesaja, Amos und Hosea. Und alle drei fordern die Hingabe an Jahwe, also den Kriegsgott, und verurteilen die Verehrung anderer Götter, wobei jeder der drei Jahwe vor dem eigenen Hintergrund und der eigenen Herkunft interpretiert. Jesaja als Abkömmling der königlichen Familie sah Jahwe als König. Amos legt viel von seiner Herkunft als Schäfer in sein Gottesbild und Gott bzw. Jahwe erhält bei ihm Empathie für die Armen und Leidenden. Bei Hosea ist es so, also nach eigener Auskunft unter einer untreuen Ehefrau litt, erhält Jahwe hier den Charakter eines verschmähten Ehemanns, der sich nach seiner untreuen Ehefrau Israel sehnt. Die Prophezeiung dieser drei Propheten, Jesaja, Amos und Hosea, verhindern dann allerdings nicht, dass das Nordreich Israel im Jahr 711 vor Christus an Assyrien fiel. Allerdings blieben diese Propheten in den hebräischen Schriften und der hebräischen Kultur erhalten. Unter der Herrschaft Joschias, der ein ziemlich strenger Jahwist offenbar war und König des Reichs Juda, um das Jahr 622 vor Christus erhält der Jahwe-Kult dann weiteren Auftrieb und wird als einzig legitimer Kult festgeschrieben. Joschia war überzeugt, dass die Probleme, von denen das Südreich, also Juda, stand, vor allem von einer mangelnden Hingabe an Jahwe herrührten. Also von großen Teilen der Religionswissenschaftler wird Joschias Priestern auch die Autorenschaft des 5. Buches Mose, das halt vor allem die mosaischen Gesetze enthält, zugeschrieben. In der Bibel heißt es allerdings, dass der hohe Priester Hilkia bei Renovierungsarbeiten des Tempels ein altes Gesetzbuch findet, das Joschia dann dazu brachte, einen neuen Bund mit Jahwe einzugehen. Allerdings liegen die linguistischen Eigenheiten des Textes nahe, dass es wahrscheinlich eher andersrum war. Also Joschia, der König, war ein Jahwist und seine Priester haben dann das 5. Buch Mose, also das Deuteronomium, wie es auch genannt wird, auf Basis früherer Quellen verfasst. Und als Legitimation dieser verfassten Gesetze wurde dann die Legende des Fundes des Gesetzbuches erfunden. Manche Theologen sind offenbar sogar der Meinung, dass das 5. Buch Mose erst nach der Eroberung Judas durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus, also viel später als Joschias Herrschaftszeit, verfasst wurde. Im Deuteronomium, also im 5. Buch Mose, wird eine strenge und exklusive Hingabe an Jahwe etabliert und außerdem halt die vollkommene Ablehnung aller anderen Götter. Es wird dann befohlen, letztendlich alle Altare anderer Götter niederzureißen und deren Bildnisse zu zerstören. In dem Rahmen werden dann halt auch strikte Reformen des Kultes implementiert, die Jahwe dann letztendlich zum offiziellen Gott des Reiches Juda machen. Im Laufe der Reform werden dann auch die Geschichtsbücher Josua, Richter, Samuel und Könige umgeschrieben und dann halt eben entsprechend der neuen deuteronomistischen Ideologie revidiert. Offenbar deuten die Forschungen auch darauf hin, dass die Tora angepasst wurde und Passagen eingefügt wurden, die dann den älteren Texten des Exodus-Mythos aus den Quellen J und E, also die ich vorher schon genannt hatte, eben eine deuteronomistische Interpretation verpassten. Sowas kann man halt zum Beispiel linguistisch herausfinden. Auf diese Weise revidierten hebräischen Geschichte wird der Hass Jahwes auf alle anderen Götter ziemlich deutlich hervorgehoben. Und der, naja, doch ziemlich blutrünstige Gott Jahwe wird sogar noch blutrünstiger gemacht, wenn er beispielsweise im 5. Mose 20 Josua befiehlt, Völkermord an den Kanaanitern zu begehen. Weil, also einfach nur aus dem Grund, weil sie halt andere Götter anbeten. Und laut Bibel eben lässt Josua dann keinen von den Kanaanitern übrig, der hätte entkommen können. Wobei halt auch das Narrativ keine historisch belegbare Basis hat. Es konnte sogar nachgewiesen werden, habe ich jetzt gerade noch einen Artikel gefunden, auf genetischer Ebene, dass zum Beispiel heutige Libanesen direkte Nachkommen der Kanaaniter sind. Das heißt, ja, diese Geschichte der kompletten Ausrottung der Kanaaniter durch Josuas Armee ist wahrscheinlich halt auch naheliegend Mythos. Passagen wie 5. Mose 5, Vers 7, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, deuten darauf hin, dass auch die Deuteronomisten noch an die Existenz anderer Götter glaubten, also auch wieder einer Form der Monolatrie anhingen, die halt einfach nur die Anbetung anderer Götter als Jahwe ablehnte, aber nicht die Existenz anderer Götter ablehnte, sondern halt eben nur die Anbetung anderer Götter ablehnte. Das ändert sich dann allerdings im 7. Jahrhundert mit der Krönung des babylonischen Königs Nebukadnezar II. Im Jahre 604. Nebukadnezar hatte sich offenbar zum Ziel gesetzt, Jerusalem einzunehmen und was halt offenbar weithin bekannt war. Und vor diesem Hintergrund erhebt sich ein weiterer Prophet, und zwar Jeremia. Auch Jeremia predigt die strenge und ungeteilte Hingabe an Jahwe und die Abwendung von allen anderen Göttern als so eine Art einzige Lösung der Probleme der Israeliten. Allerdings war es diesmal auch laut Jeremias Prophezeiung zu spät, um noch was gegen die drohende bevorstehende Niederlage Israels und die Eroberung durch Babylon zu unternehmen. Also Jeremia stellt es so dar, dass Jahwe die kommende Niederwerfung Israels nutzen würde, um seinem Volk, also dem Volk Israel, jetzt endlich mal eine Lektion zu erteilen. Es kam dann auch wie prognostiziert und Jerusalem wurde von babylonischen Truppen eingenommen. Der Tempel wurde zerstört und das babylonische Exil begann. Hier ist noch wichtig zu wissen, dass polytheistische Götter im antiken Mesopotamien mit bestimmten Landstrichen in Verbindung gebracht wurden. Das heißt, die räumliche Trennung der Israeliten von der mit Jahwe assoziierten Gegend so westlich des Toten Meeres im babylonischen Exil bedeutete also im israelitischen Kult eine Trennung von Jahwe. Also die geografische Trennung ist gleichzeitig auch eine innerliche Trennung von dem Gott, der dem jeweiligen Landstrich zugeordnet ist. Das wird zum Beispiel im Psalm 137, Vers 4 deutlich. Da steht nämlich: Wie könnten wir Jahwe singen in fremdem Lande? Der Prophet Hesekiel, dessen ihm zugewiesene Schriften im babylonischen Exil entstanden, gibt der Entfremdung der Israeliten Ausdruck. Und er sieht die Schuld für die Notlage, in die das Volk geraten war, in der fehlenden Hingabe an Jahwe. In dieser Zeit, so in der das israelitische Volk quasi also am Boden zerstört war, halt eben auch in seinem Selbstbild, und es so schien, dass der Jahwe-Kult eigentlich vor seinem sicheren Ende steht, geschieht dann aber was, was diesen Jahwe-Kult am Leben hält. Und zwar macht er was, was eben typisch ist für Religionen. Anstatt zugrunde zu gehen, verändert sich der Kult. Eine neue Quelle tritt auf, die von Wissenschaftlern Deutero-Jesaja, also zweiter Jesaja, genannt wird und deren Texte an die Texte des ersten Jesajas angefügt wurden. Und in diesem Deutero-Jesaja findet man den wichtigen Vers, also es ist Jesaja 44, Vers 6, so spricht Jahwe: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Und an dieser Stelle könnte man sagen, ist der Monotheismus geboren. Es ist also quasi eine neue monotheistische Kultur oder Religion geboren. Und im Rahmen dieser neuen monotheistischen Kultur entsteht eine weitere Quelle, die Priesterschrift genannt wird oder entsprechend der anderen Quellen P, also Quelle P. Und in dem Rahmen dieser Quelle wird die israelische Geschichte ein weiteres Mal umgeschrieben. Das zweite Buch Mose wird so umgeschrieben, dass der von Abraham verehrte Gott El Shaddai mit dem von Mose angebeteten Gott Yahweh gleichgesetzt wird. Außerdem wird jeder Bezug zu El Elyon durch P so umgedeutet, dass es sich lediglich um einen anderen Namen für Yahweh handelt. Dann wird das gesamte dritte Buch Mose in dieser Zeit, also in dieser Quelle P, verfasst. Die Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose wird als monotheistische Version des babylonischen Schöpfungsmythos umgeschrieben oder umgedeutet. Dann integriert der Deutero-Jesaja babylonische Mythen, die mit Marduk in Verbindung stehen, so wie Marduks Sieg über den Drachen Tiamat. Zum Beispiel in Jesaja 51, Vers 9 bis 10. Wach auf, zieh Macht an, du Arm des Herrn. Wach auf, wie vor alters, zu Anbeginn der Welt. Warst du es nicht, der Rahab zerhauen und den Drachen durchbohrt hat? Ja, außerdem wird die Tora durch P so angepasst, dass es scheint, dass sie schon immer auf einem monotheistischen Gottesbild beruhte. Das alles endet dann so um das Jahr 600 vor Christus, also um das Jahr 600 vor Christus war dann quasi der Gott des westlichen Monotheismus, der jüdische, christliche und muslimische Gott geboren. Wenn man den Hintergrund jetzt also hat, also wie gesagt, es war jetzt nur ein kurzer Abriss von dem, was in A History of God steht. Also wen das tiefer interessiert, der sollte sich da erstmal einlesen. Und da gibt es ja natürlich auch noch ziemlich viele Quellen. Ich verlinke auch noch ein bisschen Kram. Aber wenn man den Hintergrund hat, ergeben halt viele Bibelstellen ganz anderen Sinn, in denen es um andere Götter geht oder um Götzendienst und wie Jahwe oder Gott auf die Anbetung anderer Götter reagiert. Und ja, also macht euch mal den Spaß und sucht mal auf einem Bibelserver, also auf so einer Online-Bibel. Die haben ja auch so Suchfunktionen. Gebt mal so Suchbegriffe ein wie Baal oder Asherah und lest mal, wenn ihr eine Bibel habt, also ich gehe ja davon aus, dass jetzt erstmal die Leute, die das hier hören, Leute sind, die sich auch in der Bibel ein bisschen auskennen. Lest mal Stellen. Nochmal, wo halt von anderen Göttern die Rede ist, die Geschichte vom goldenen Kalb. Nochmal mit diesem Wissen im Hintergrund, was ich jetzt hier dargestellt habe. Und dann werdet ihr sehen, dass manches echt viel mehr Sinn ergibt. Das hatte ich ja schon angedeutet, halt zum Beispiel dieses, dass man sich dann irgendwie, also dass sich das Volk Israel entscheidet zwischen dem Gott und irgendeinem Götzen, den es eigentlich gar nicht gibt, wenn man halt bedenkt, dass es nicht, also aus deren Sicht oder in der historischen Sicht gar nicht der eine Gott war und einem ausgedachten Götzen, sondern einfach unterschiedlichen Göttern mit unterschiedlichen Aufgaben. Und lest die Bibel so, dass sie immer dran denkt, dass wenn in der deutschen Bibel Herr in Großbuchstaben steht, steht im Urtext Jahwe. Das fand ich auch ziemlich relevant. So, also dieser Wandel des Gottesbildes oder die Entstehung des monotheistischen Gottesbildes, was wir heute so haben, ist halt ein Aspekt oder ein wichtiger Aspekt, der für mich sehr relevant war auf meinem Weg. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen so rüberbringen, dass es auch so interessant wirkte, wie es eigentlich ist. Wenn nicht, lest auf jeden Fall das Buch. Und ja, ansonsten hören wir uns das nächste Mal.
Oh.